Ich hoffe, ihr seid, so wie ich, bereit weiter für das Buch Exodus, dass wir heute weitergehen dürfen in Kapitel 24. Ich habe immer wieder dieses Argument gehört, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, dass sie sagten, wenn ich nur Gott sehen könnte, wenn ich Gott einmal anschauen könnte, dann würde es mir viel leichter fallen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, an seine Existenz zu glauben. Wenn ich ihm einmal gegenüberstehen könnte und mit ihm reden könnte, von Angesicht zu Angesicht, ihn mit meinen eigenen Augen sehen würde und ich ihm einfach Fragen stellen könnte, es wäre so einfach für mich, an ihn zu glauben. Aber einem geübten Bibelleser wird aufgefallen sein, dass es einige Bibelstellen gibt, die uns sagen, dass Gott von einem Menschen nicht gesehen werden kann. Und Gott selbst sagt das, dass niemand ihn sehen kann. Johannes sagt zweimal, einmal im Evangelium und einmal im ersten Johannesbrief, niemand hat Gott jemals gesehen. Und Gott selbst sagt später noch in 2. Mose in Kapitel 33 zu Mose selbst, und er sprach, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben, denn Gott ist unendlich heilig. Seine Herrlichkeit wäre für uns nicht zu ertragen. Und wenn wir vor diesem Gott irgendwann erscheinen würden oder jetzt müssten, würden wir vergehen und sicher keine Fragen stellen, damit wir besser glauben könnten. Wir würden nichts mehr fragen müssen, um zu glauben. Aber heute haben wir einen Text vor uns, in dem wir lesen können, dass 74 Personen auf einem Berg waren und zweimal wird gesagt, und sie sahen Gott. Sie haben Gott gesehen. Und deshalb haben wir heute für uns diese Frage zu beantworten, wie schaffen wir es in die Nähe Gottes? Ein Weg in die Nähe Gottes, wie du Gott sehen kannst, ohne zu sterben. Das ist heute das, was wir uns anschauen möchten. Und in der letzten Predigt im Exodus haben wir uns die 10 Gebote angeschaut und haben dabei betrachtet, dass es Gott um unser eigenes Herz geht. Wir haben uns angeschaut, dass Gott unser Herz will, unsere Hingabe, und das wird so sehr in den 10 Geboten deutlich. Gott will mehr als Taten und Werke von uns, die unseren Gehorsam zeigen. Er will, dass wir mit unserem Herzen Gott suchen, mit unserem Herzen nach ihm verlangen, uns an ihm erfreuen und für ihn leben. Und in diesen nachfolgenden Kapiteln, nach Kapitel 20, werden diese Gebote verfeinert. Dann geht es viel um diese Detailfragen und Anwendungen, wie das konkret aussieht. Dann geht es um den Umgang mit Sklaven, um Umgang mit Mördern, Diebstahl, Waisen und Witwen und so weiter. Und auf diese einzelnen Gesetze gehen wir heute gar nicht ein, sondern wir wollen direkt zu Kapitel 24 übergehen. Und hier finden wir einen gewissen Höhepunkt für diesen Bundesschluss, ein Bund, den Gott geschlossen hat mit seinem Volk am Berg Sinai. Vorher gab Gott seinem Volk viele Gebote und er hat ihnen viele Dinge gesagt, aber in diesem Kapitel hier wird dieser Bund geschlossen. Er wird besiegelt. Wir wollen heute dieses Kapitel in 3 Teile einteilen und so Stück für Stück durch diesen Text durchgehen und uns genau diese Frage stellen. Der Weg in Gottes Nähe, wie du Gott sehen kannst, ohne zu sterben. Wir möchten die ersten 8 Verse gemeinsam lesen. Ich lese vor Kapitel 24, Vers 1. Und er sprach zu Mose: Steige zu dem Herrn herauf, du und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von fern. Und Mose allein soll zu dem Herrn nahen, sie aber sollen nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Und Mose kam und berichtete dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechte. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich früh morgens auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Stieren dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Und Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Mal so weit bis hierher. Wir wollen uns im ersten Punkt ansehen, wie Gott das Volk annimmt im Blut des Bundes. Und in diesem Abschnitt werden wir hineingenommen, wie dieser Sinai-Bund zustande kommt. Gott ergreift hier diese Initiative und ruft Mose eigentlich hinauf auf den Berg mit den Ältesten, damit sie ihn dort anbeten von Ferne. Und später soll Mose ganz alleine nach oben gehen und sonst keiner mit ihm. Und Mose, er geht zu dem Volk und er erzählt ihnen all diese Dinge, die Gott ihnen gesagt hat. Er erzählt ihnen die Gesetze und die Rechte und die Rechtsbestimmungen und er teilt ihnen all diese Worte Gottes mit. Und das Volk, es bestätigt diesen Gehorsam, der hier gefordert wird. Und sie sagen, ja, das wollen wir tun. Ja, wir wollen so leben. Wir wollen das halten. Wir wollen im Gehorsam Gott gegenüber sein. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du so davon liest. Ich weiß nicht, wie das so auf dich wirkt. Wir kennen ja die Geschichte Israels und jetzt sieht alles noch irgendwie so gut aus. Aber wir lesen irgendwie diese Verse und wir haben in unserem Hinterkopf so eine leise Stimme. Eine leise Stimme, die uns sagt, ihr macht es doch eh nicht. Ihr macht es doch sowieso nicht. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass Israel in uns so einen Ruf hat. Die sind doch sowieso ungehorsam, sowieso widerspenstig. Die machen doch sowieso das, was sie wollen. Meinen das wahrscheinlich nicht mal ernst, was sie hier sagen. Ich bin mir sicher, sie haben es ernst gemeint. Ich glaube wirklich, ich bin zutiefst überzeugt, dass sie das, was sie hier sagen, ernst gemeint haben. Dass sie wirklich Gottes Wort halten wollten. Es war ihnen ein wirkliches, echtes Anliegen, mit Gott zu leben. Gott treu zu sein, Gott zu lieben, ihn zu ehren. Aber sie konnten es nicht. Sie haben es nicht geschafft. Ich erwische mich immer wieder selbst dabei, wie ich aus meiner Position selbstgerecht auf dieses Volk hinabschaue und mir einrede, ich wäre besser, als sie es waren. Oder ich belächle sie ein wenig in dem Wissen, dass sie ja sowieso nicht halten können, was sie da versprechen. Es gibt ein ähnliches Gefühl bei uns zu Hause. Wenn ich manchmal am Abend schon gehen muss und die Kinder sind noch nicht im Bett und ich muss sie alleine bei meiner Frau lassen, dann sage ich ihnen immer noch, Kinder, seid gehorsam. Das sage ich jedes Mal, wenn ich gehe. Und alle bejahen das. Ja, Papa, auf jeden Fall. Wir sind gehorsam. Aber irgendwie glaubt es niemand. Wenn ich gehe, schafft es trotzdem immer irgendjemand aus der Reihe zu tanzen und die anderen vielleicht anzustecken. Und es ist meistens nicht so, wie alle es versprochen haben, nicht so, wie alle es gemeint haben. Manchmal erschleicht mich ein ähnliches Gefühl auf Hochzeiten, wenn ich als Zuschauer da bin, als Gast und ich sehe das Brautpaar vorne stehen oder sitzen und dann sehen sie so glücklich aus und dann stehen sie vorne und versprechen sich die schönsten und romantischsten Dinge ihres Lebens, sehen nur die positive Seite ihres derzeitigen Daseins und versprechen sich all die Inhalte, von denen die Leute, die da sitzen, sich denken, ihr macht es doch eh nicht. Ihr schafft es, ihr werdet es höchstwahrscheinlich nicht schaffen, da werdet ihr wahrscheinlich dann die Ersten. Aber sie meint es ernst. Jeder meint es ernst, der da vorne steht, in diesen Bund geht. Und meine Kinder meinen es auch ernst, wenn ich sie frage, ob sie gehorsam sein werden. Vielleicht bin ich der Einzige, aber es sickert immer wieder durch. Wir Menschen sind so. Wir versprechen gerne, dass wir so und so leben würden und werden. Aber wir können es nicht. Wir schaffen es nicht, weil wir unzuverlässig sind. Weil wir schwach sind, so wie Israel schwach war. Die gleiche Schwachheit steckt in uns. Wenn wir uns diese Seite des Bundes also anschauen, in dem, was der Mensch erfüllen muss, in dem, was der Mensch tun muss, was er versprechen musste, müssen wir uns eigentlich eingestehen und sagen, dieser Bund aus dieser Perspektive ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der Mensch, er kann es nicht schaffen, aus seiner Kraft heraus das zu tun, was Gott von ihm will. Der Mensch kann es nicht schaffen, aus seinem Willen heraus Gott zu gefallen. Und er kann es auch nicht schaffen, aus seinem Umfeld und aus seinen Möglichkeiten heraus Gottes Wege zu gehen. Uns geht es meistens im Leben genauso wie diesem Volk Israel. Wir sagen, ja Gott, ich will dir gehorsam sein. Ja, ich will dir nachfolgen. Ja, ich will dich lieben mit meinem ganzen Herzen. Ich will in Hingabe zu dir leben. Aber dann kommen wir an andere Punkte unseres Lebens, wo wir merken, ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Wir wollen es wirklich, aber wir schaffen es nicht, weil wir immer wieder scheitern. Aber das Volk ist hier zuversichtlich. Und sie bejahen das zweimal und sagen, alles, was Gott gesagt hat, wir wollen danach leben, wir wollen danach trachten, wir wollen es halten. Und Mose errichtet diesen Altar mit diesen 12 Gedenksteinen für die 12 Stämme Israels. Und dann wird dort geschlachtet, Brandopfer und Friedensopfer. Und Mose, er besprengt mit Blut diesen Altar. Und er liest dem Volk nochmal das ganze Gesetz vor, alles, was er aufgeschrieben hat. Und das Volk, es bestätigt nochmal diesen Gehorsam. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und dann beginnt Mose mit Blut den Altar und das Volk zu besprengen. Dieser Bund wird geschlossen, nicht durch eine Unterschrift, nicht durch einen besonderen Gedenkstein, der daran erinnert, nicht durch eine Niederschrift des Volkes, sondern es gibt ein Bindemittel, das diesen Bund besiegelt zwischen Gott und Mensch, und das ist das Blut von diesen Tieren. Wir selbst, wir leben heute nicht mehr in diesem Bund, den Gott hier geschlossen hat. Wir sollten das nicht eins zu eins auf uns übertragen. Es könnte gefährlich sein. Wir leben in einem neuen, in einem besseren Bund. Wir leben in einem Gnadenbund durch Jesus Christus. Es ist ein Bund der Gnade, in dem uns nicht ein Fluch folgt, wenn wir ungehorsam sind, sondern Gnade. Gnade, die zudeckt. Gnade, weil wir in Jesus Christus angenommen sind. Es ist ein anderer Bund. Aber die Grundlage hat sich nicht geändert. Auch wenn es ein anderer Bund ist, es braucht ein Blut, um diesen Bund zu besiegeln, in dem wir stehen. Ein Bund zwischen uns und Gott, damit er funktioniert. Nicht mehr ein Blut von Stieren, die immer wieder neu geopfert werden müssen, sondern das Blut von Jesus Christus, Gottes Sohn, das für unsere Sünden geflossen ist. Und die Bibel macht das sehr klar im Neuen Testament, dass das Blut die Grundlage dafür ist, dass wir gerettet sind, dass wir angenommen sind bei Gott. Ich weiß nicht, ob es eine andere Stelle gibt, die das so gut zum Ausdruck bringt und lehrt, als Jesus seine eigenen Worte beim Abendmahl, indem er sagt, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dieses vergossene Blut von Jesus selbst ist für unsere Sünden geflossen, damit uns vergeben werden kann. Auf eine andere Weise kann Gott uns nicht annehmen. Dieses Blut von Jesus Christus musste für dich und mich fließen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir in einen Bund mit Gott eintreten können. Und Petrus, er erinnert seine Empfänger des ersten Briefes nochmal so gut daran, indem er ihnen sagt, dass das Blut Jesu eine ganz besondere Stellung im Glauben eines Gläubigen hat. Und er sagt, und ihr wisst, in 1. Petrus 1, Vers 18, und ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. Es gibt nichts anderes, das unsere Erlösung vor Gott rechtfertigen könnte. Es gibt nichts anderes, das uns sauber und rein vor Gott stellen könnte, als das Blut Jesu Christi. Kein Gold, kein Werk, nichts, womit wir es irgendwie wieder gut machen könnten. Es braucht ein Bindemittel. Das ist das kostbare Blut Jesu. Es kann Zeiten im Leben geben. Zeiten im Leben, in denen wir zweifeln. Zweifeln vielleicht an unserer Errettung oder zweifeln in unserem Leben. Und die Frage ist in solchen Momenten, woran müssen wir uns dann erinnern, wenn wir uns unserer Errettung neu bewusst werden wollen? Was kann Zweifeln standhalten, wenn wir so etwas erleben? Was gibt uns neu die Hoffnung und die Zuversicht auf unsere Rettung zu vertrauen und uns sicher zu sein. Es liegt nicht an deinem Übergabegebet, das du irgendwann mal gesprochen hast, als du hier nach vorne kamst. Ein Gebet kann dich nicht retten. Es liegt nicht an einem Zettel, wo du deine Sünde aufgeschrieben hast und das an irgendein Holzkreuz genagelt hast, symbolisch. Es liegt auch nicht an Diensten, die du getan hast, auch nicht an Opfern, die du für Gott oder für die Gemeinde gebracht hast. Es liegt auch nicht daran, dass du jeden Tag in der Bibel liest und betest oder dass du deinen zehnten Teil spendest. Das sind keine Bindemittel für Errettung. Es ist Jesu Blut. Das ist eine Verbindung, auf die du vertrauen kannst. Das ist etwas, worauf du dich verlassen kannst. Das ist etwas, das dich vor Gott gerecht macht. Nichts, was du tun könntest, sondern etwas, das Jesus getan hat. Kein Werk, das aus dir oder mir herauskommt, das wir jetzt tun oder jemals getan haben, es ist das, was er einmal getan hat für uns. Dass er sich für dich und für mich hingegeben hat. Und deshalb, wenn wir durch dieses Blut reingewaschen sind, dürfen wir gerecht vor Gott erscheinen und uns sicher sein. Paulus, er formuliert das so schön in Epheser 1, Vers 7. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, durch nichts anderes. Wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und so wie vom Prinzip her das Volk diesen Bund eingegangen ist und er durch das Blut von Tieren besiegelt wurde, so sind wir in unsere Rettung vor Gott gekommen und haben sie erlangt durch das Blut Jesu Christi und sind damit besiegelt, haben darin unsere Sicherheit. Wenn wir dann weiter in den Text gehen, ab Vers 9 weiterlesen. Und Mose und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel und sie schauten Gott und sie aßen und tranken. Manchmal neigen wir dazu, dieses Detail im Text irgendwie zu übersehen. Aber hier wird uns zweimal gesagt, dass diese Menschen, die dort waren, diese 74, dass sie Gott sahen. Einmal heißt es, und sie sahen Gott und dann, und sie schauten Gott. Und das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die erwähnt werden. In Vers 10 wird einmal beschrieben, dass sie Gott sahen, was so viel bedeutet, wie sie haben ihn erlebt. Er ist ihnen erschienen, sie konnten ihn mit ihren Augen sehen. Und in Vers 11 heißt es dann, und sie schauten Gott, sie haben ihn wahrgenommen, sie haben ihn angeschaut. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die das deutlich machen sollen, dass sie Gott so gesehen haben. Das sagt der Text also sehr deutlich, dass es so war, dass sie nicht nur gegessen und getrunken haben, sondern dass Gott dort mitten bei ihnen war und sie ihn sehen konnten. Und jetzt haben wir theologisch gesehen ein echtes Problem heute hier. Einerseits habe ich in der Einleitung gesagt, dass kein Mensch Gott sehen kann. Und Johannes bestätigt das sogar zweimal im Neuen Testament. Und Mose sagt uns hier zweimal in zwei Versen, dass sie Gott gesehen haben. Diese Spannung ist nicht ganz lösbar, aber Mose zeigt sie auf. Also Mose zeigt dieses Problem auf und wir haben es auch vorher gesehen in Jesaja, dass dieses Problem da war, dass sündige Menschen Gott nicht sehen können. Aber hier wird ein Detail erwähnt. Unter seinen Füßen war ein Werk von Saphirplatten und das haben sie gesehen. Sie haben also irgendwie die Füße Gottes gesehen, das wird uns berichtet. Und Mose macht uns aber hier auch klar, Gott hat seine Hand nicht gegen sie ausgestreckt. Das heißt, Gott hat sie nicht getötet. Das, was er eigentlich hätte tun sollen oder müssen. Das, was die richtige Entscheidung Gottes gewesen wäre, dass diese Menschen, die ihn dort gesehen haben, auf der Stelle sterben. Jetzt müssen wir irgendwie eine Erklärung finden, die zufriedenstellend ist. Einige Kapitel später, in Kapitel 33, Vers 20, Wenn wir uns diese Aussage Gottes genauer anschauen, dann sagt er hier zu Mose, und er sprach: Du vermagst mein Angesicht nicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Hier redet Gott über sein Angesicht. Wenn du das Angesicht einer Person kennst, dann weißt du, wie diese Person ist. Du kannst sie genau beschreiben. Wenn die Menschen hier Gottes Angesicht gesehen hätten, wären die Füße und die Platte, die da drunter ist, nicht das Einzige, was sie uns hätten sagen können, wie Gott ist. Wenn Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, dann redet Gott hier über sein Wesen, darüber, wie er ist. Und niemand kann Gott in dieser Form sehen, wie er wirklich ist. Und in dieser Form hat Gott auch noch nie jemand gesehen. Aber es gibt mehrere Stellen in der Bibel, in denen wir sehen können, dass einige Menschen in den Genuss kommen. Ich weiß nicht, ob es ein Genuss in dieser Form für sie war, aber dass sie eine Erscheinung von Gott bekommen, wie Gott ist, und sie ihn sehen können. Aber es ist eine Erscheinung. Und in dieser Weise zeigt Gott sich nicht mit seinem Angesicht den Menschen, sondern in einer Erscheinung, dass der Mensch nur einen ganz kleinen Hauch davon mitbekommt, wie herrlich und heilig Gott ist. Sie sehen nur einen ganz kleinen Bruchteil davon, über die Herrlichkeit, über die Majestät Gottes, um Gottes Gegenwart zu spüren, um ihn dort zu erleben. Wenn wir uns hier anschauen, was diese Menschen gesehen haben, diese 74, die auf dem Berg waren, können sie nichts über das Angesicht Gottes sagen. Sie beschreiben gar nichts. Sie sagen, sie sahen Gott, sie sahen diese Erscheinung Gottes, aber es wird nichts wirklich beschrieben. Gott offenbart sich hier nur durch eine Erscheinung, die sie sehen können, eine Wahrnehmung, ein Hauch seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart. Wann immer die Autoren das versuchen, diese Stimmung und diese Atmosphäre zu beschreiben, die sie hier fühlten, um aufzuzeigen, dass Gott ihnen ganz nah war, mitten unter ihnen, er ihnen dort gegenwärtig war, merken wir, dass ihnen die Worte fehlen. Die Worte fehlen, das irgendwie sagen zu können. Jetzt sind also diese Männer da oben und sie bekommen die Barmherzigkeit Gottes zugesprochen, dass sie ihn sehen können, ohne dass er seine Hand gegen sie ausstreckt, ohne dass er sie umbringt. Und sie dort vor ihm essen und trinken können. Wir belesen das gerne, dass sie hier vor Gott gegessen und getrunken haben. Das ist aber ein wichtiges Detail. Es spielt eigentlich keine Rolle, aus welcher Kultur du kommst. In den meisten Kulturen sind Essen und Trinken ganz wichtige Bestandteile einer guten Gemeinschaft. Also wann immer man eine gute Gemeinschaft anstreben möchte und sie vorbereiten will, sollte man dabei immer daran denken, gutes Essen und gutes Trinken zu besorgen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Männer, die da hochgelaufen sind, ihren Wanderrucksack ausgepackt haben und ihr Vesper dann ausbereitet haben, sondern dass Gott sie dort mit allem versorgt hat, was sie nötig hatten. Sie aßen und tranken dort vor Gott. Und dieses Wort, das hier im Hebräischen gebraucht wird für sie aßen, meint nicht einen kleinen, kurzen Snack. Meint nicht ein bisschen Knabberzeug. Das macht man heute meistens so als Gastgeber vielleicht. Man will etwas machen, aber es soll ganz einfach sein. Es soll gut aussehen, aber wenig Vorbereitung. Aber das Wort, das hier verwendet wird für Essen, bedeutet, sie haben eine festliche Nahrung zu sich genommen. Man könnte es auch übersetzen, sie haben das Essen dort verzehrt. Sie haben es genießen können. Es war auf jeden Fall also Fleisch und nicht vegetarisch. Eine feste Nahrung. Sie haben ein festes Essen gehabt. Ein gutes Festmahl. Das ist das, was dieses Wort hier ausdrücken will. So stelle ich mir zumindest vor. Sie kamen also in die Gegenwart Gottes. Gott war dort mitten unter ihnen. Er war ihr Gastgeber und sie durften diese Gemeinschaft in dieser Form genießen mit Essen und mit Trinken. Und wisst ihr, im Leben ist es so, im echten Leben bei uns, dass man nicht jeden zu sich nach Hause einlädt. Meine Beobachtung ist sogar, dass das immer weniger passiert, dass man sich gegenseitig einlädt. Aber wenn du irgendwo eingeladen bist und du kommst dahin und der Tisch ist reich gedeckt für dich, der Tisch ist voll mit Essen und Trinken und du bist dort eingeladen, dann bist du entweder eine sehr interessante Person, die eingeladen wird, oder du hast eine gewisse Beziehung zu diesen Menschen, die dich so einladen und den Tisch so für dich reich gedeckt haben. Nachdem Gott diesen Bund mit seinem Volk schließt, die Ältesten dort hochgehen zu ihm in seine Gegenwart, will er sie dorthin führen, damit sie vor ihm an dem reich gedeckten Tisch essen, damit sie dort essen und trinken. Echte Gemeinschaft. Wir können eine echt gute Zeit mit Menschen erleben, indem wir uns zusammen an einen Tisch setzen, essen und trinken und all das genießen. Und so eine echte Gemeinschaft ist nur dann möglich, wenn wir durch dieses Blut gerechtfertigt und reingewaschen sind. Das ist der Weg, wie wir zu Gott kommen können, in seine Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm haben können. Wenn wir das auf uns übertragen wollen, dann können wir sagen, dieses Blut von Jesus in unserem Leben öffnet uns einen Weg zu Gott. Gott öffnet diese Tür für uns und führt uns in seine Gegenwart, wo wir einfach Platz nehmen dürfen, bei ihm sein dürfen und essen und trinken dürfen. Solange man mit jemandem Streit lebt, ist es ziemlich schwierig, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und ein gutes Essen zu genießen. Das Essen kann man vielleicht genießen, aber nicht die Gemeinschaft. Aber wenn der Streit beigelegt wird und wenn Frieden da ist, dass es ein großes Festmahl gibt, dann kommt es zu diesem gemeinsamen Essen, das jeder genießen kann, worüber sich jeder freut. Und das ist das, was Sie hier genießen können, was wir genießen dürfen. Dass Gott uns einlädt, um echte, gute Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dass Gott zu dir sagen kann, hier ist dein Platz an meinem Tisch, wo du sein darfst, wo du essen und trinken darfst, wo ich dich reichlich versorgen werde. Die Vergebung, die du und ich bekommen können in Jesus Christus, ist nicht eine Vergebung auf Distanz. Dass man sagt, ja, okay, ich vergebe dir, aber ich will trotzdem nicht so viel mit dir zu tun haben, weil du mich verletzt hast, sondern es ist eine Vergebung auf Nähe. Eine Vergebung, wo Gott uns in seine Nähe aufnehmen will. Manchmal kann es sein in unserem Leben, dass wir diese Vergebung bekommen haben, aber wir sind irgendwie nicht bereit, uns an diesen Tisch zu setzen. Wir schaffen es irgendwie nicht an diesen Tisch Gottes, obwohl unser Platz da ist, weil wir beschäftigt sind mit unserem eigenen Leben, mit unseren Problemen, dass wir gar nicht dazu in der Lage sind, gar nicht dazu kommen, uns an diesen Tisch Gottes zu begeben und dort einfach bei ihm zu sein, seine Nähe zu genießen, sodass wir sagen können, ich kann Gott sehen, sehen in meinem Leben, sehen in der Gemeinschaft, die ich mit ihm habe. Es wird aber noch besser, als Mose hinaufsteigen soll auf den Berg. Wir möchten weiterlesen, die Verse 12 bis 18. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei dort. Und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Und er sprach zu den Ältesten, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Und siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Sache hat, trete vor sie. Und Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Jetzt soll Mose also auf diesen Berg steigen und er nimmt Josua mit. Hier wird Josua zum ersten Mal erwähnt als ein Diener von Mose. Vermutlich gingen sie zu zweit hoch und Josua blieb ein Stück zurück auf dem Berg, während Mose ganz hinaufging, mitten in diese Herrlichkeit Gottes. Und wir haben hier eine wundervolle Beschreibung von dieser Herrlichkeit Gottes an dieser Stelle. Die ganze Wolke, sie bedeckt oben diesen Berg. Und Gott ist mitten darin. Er ruht in dieser Wolke. Und 6 Tage lang schaut Mose sich das an. 6 Tage lang sieht er diese ruhende Wolke auf diesem Berg. Und am 7. Tag ruft Gott ihn hinein. Und Mose geht mitten in diese Wolke hinein und verschwindet dort. Von außen sah das aus wie ein verzehrendes, glühendes Feuer. Und Mose blieb dann dort 40 Tage und 40 Nächte in dieser besonderen Gegenwart Gottes. Wir sind schnell geneigt dazu, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es oft so, wenn ich so etwas lese, dass ich nicht wirklich nachempfinden kann, wie hat Mose sich hier gefühlt? Und wie hat Josua sich hier gefühlt? Wir stellen uns das irgendwie als etwas sehr Schönes vor. Wenn man im Flugzeug sitzt und das Flugzeug bricht so durch die Wolken hindurch, dann ist das ein richtig schönes Gefühl, mitten in dieser Wolke zu sein. Wenn man vielleicht auf einen Gipfel wandert und man geht ganz weit hoch und man steht im Nebel oder noch höher, fast schon in den Wolken, ist das ein besonderes Gefühl, das man erleben kann. Welche Worte würdest du beschreiben, um in so einer Wolke zu stehen, die die Herrlichkeit Gottes beschreibt? Wir würden es vielleicht als eine schöne, als eine stimmungsvolle und angenehme Atmosphäre beschreiben. Aber Mose gibt uns irgendwie ein anderes Bild. Alles, was Mose darüber zu sagen hat, ist, es war wie verzehrendes, glühendes Feuer. Das hört sich irgendwie auch gefährlich an. Aber Mose, er geht mitten hinein und erlebt dort Gott. Das Bild, das Mose uns hier gibt, ist ein Bild, das irgendwie von einer Gefahr ausgeht. Und diese Wolke war gefährlich. Niemand anders durfte dorthin kommen. Niemand anders durfte in diese Wolke eintreten. Es war gefährlich für die Menschen. Gottes Gegenwart beinhaltet immer etwas Gefährliches. Das zeigen diese Worte auf, die auch schon vorher erwähnt wurden in Exodus. Wenn Gott erscheint in Donner, in Rauch, in Feuer. Aber es beschreibt auch etwas Schönes. Denn Mose geht es blendend in diesen 40 Tagen mitten in dieser Gegenwart Gottes. Es ist etwas Schönes. Etwas Faszinierendes. Mit ziemlich großer Sicherheit würde ich sagen, dass du und ich das in dieser Form, wie Mose es erlebt hat, nicht erleben werden. Zumindest nicht in dieser gleichen Form, aber wir können etwas sehr Ähnliches erleben. Auch wir können in unserem Leben Momente erleben, in denen wir eine besondere Gegenwart Gottes erleben, eine besondere Herrlichkeit erleben und eine besondere Nähe und auch umfüllt werden davon. Wenn wir uns diese unterschiedlichen Perspektiven in dieser Geschichte anschauen, in dieser Situation, dann können wir uns in mehreren davon irgendwie wiederfinden und Ähnlichkeiten für unser Leben auch wieder neu entdecken. Und das wird im Text ganz geografisch gut sichtbar. Das Volk, es steht unten. Es steht unten am Fuß des Berges und etwas weiter oben sind dann die Ältesten des Volkes. Dann haben wir Josua, der irgendwo ziemlich weit oben steht, in der Nähe von Mose, außerhalb von dieser Wolke, und wir sehen Mose, wie er mitten in diese Wolke hineingeht, mitten in diese Gegenwart Gottes. Und ich würde sagen, so geht es uns oft in der Beziehung zu Gott. Wir alle stehen mal da und mal da an unterschiedlichen Orten. Mal stehen wir weit unten am Fuß des Berges oder vor der Wolke oder mittendrin oder manchmal vielleicht auch ganz nah mitten in dieser Wolke können wir unterschiedliche Zeiten in unserem Leben erleben, wie wir Gott in unserem Leben erleben können. Wenn wir uns das Volk anschauen, das Volk, es stand unten am Fuß des Berges und sie konnten hochschauen auf diesen Berg und sie sahen diese Wolke. Diese Wolke wie verzehrendes Feuer. Sie sahen diese Erscheinung Gottes nur von weit weg, von außerhalb, von ferne. Und sie wissen, dass diese Wolke dort oben erscheint und sie wissen, dass Mose dort hineingehen soll. Aber sie selbst können es nicht. Sie sehen diese Wolke, aber sie können nicht das erleben, was Mose erlebt. Und so kann es manchmal auch für uns sein in unserem Leben. Wir zweifeln nicht an der Existenz Gottes. Wir zweifeln nicht daran, dass es ihn gibt oder dass er da ist. Wir zweifeln auch nicht an seiner Gegenwart, weil wir wissen, dass er immer da ist und allgegenwärtig. Aber viele kennen dieses Gefühl, das wir von Zeit zu Zeit erleben können. Wir wissen, Gott ist da. Und es gibt Gott. Aber wir haben nicht immer das Gefühl, dass das einen Unterschied für uns macht. Und wir können wissen, Gott ist da, aber irgendwie nicht für uns. Er ist da, aber irgendwie ist er so weit weg für mich. Und wenn wir solche Zeiten erleben in unserem Leben, dann geht es uns so wie dieses Volk. Wir wünschen uns vielleicht einen näheren Blick zu Gott, aber er bleibt uns verwehrt. Wir sprechen zwar unsere Gebete, aber es fühlt sich nicht so an, als ob diese Gebete wirklich bei Gott ankommen. Als würden sie hinaufreichen auf diesen Berg. Denn lesen wir zwar die Bibel, aber wir haben das Gefühl, dass wir Gott so gar nicht wirklich darin begegnen können. Es fühlt sich eher leer an, statt lebendig. Und dann beten wir vielleicht für unser Essen, aber im Herzen sind wir gar nicht dankbar. Dann kommen wir gerne in die Gemeinde, aber nur aus Routine. Wir kennen dieses Gefühl, Gott ist da. Wir wissen, dass er da ist. Wir wissen, dass es ihn gibt und wir wissen, dass er auch für uns da sein könnte. Aber es fühlt sich nicht so an. Wir bekommen nicht den Zugang zu ihm. Und jeder von uns kann diese Zeiten erleben. Zeiten erleben, in denen sich der Tag, die Woche, der Monat oder das Jahr so anfühlen kann. Ein Leben, an dem wir uns wünschen, näher an Gott dran zu sein, aber es nicht erleben können. Solche Zeiten, sie können hart sein, sie können kräftezehrend sein. Vielleicht geht es dir auch manchmal so wie Josua, der mitging mit Mose auf den Berg, der hochging auf diesen Gipfel und er sieht dort die Erscheinung Gottes aus nächster Nähe. Und er stand da vermutlich mit Mose 6 Tage lang vor dieser Herrlichkeit Gottes, aber Gott rief Mose hinein und nicht Josua. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, das Josua hier erlebt. Du siehst die Nähe Gottes und es fasziniert dich und du erfährst Gott und du bekommst Neues über Gott mit, aber das wird irgendwie noch nicht so zur Realität in deinem Leben. Du liest die Bibel, du lernst Dinge von Gott, du siehst ihn, du erhältst mehr Wissen und Erkenntnis über ihn, aber du hast noch nicht die Fülle. Es gibt immer noch Dinge, die dir fehlen. Dinge, die andere haben und du nicht. Wir alle befinden uns irgendwo auf diesem Weg in dieser Nähe Gottes. Wir alle stehen irgendwo auf dem Weg. Aber oft finden wir uns eher an der Position von Josua wieder. Wir sehen vielleicht Menschen, die Gott nahe kommen. Wir sehen, wie Gott ihr Leben verändert, wie er sie erfüllt, wie er vieles in ihnen wirkt. Wir sind vielleicht fasziniert von der Gnade Gottes im Leben der anderen Menschen, aber es trifft noch nicht so ganz unser Leben. Mose und Josua, sie stehen da 6 Tage und schauen sich das alles an und sie erleben dasselbe. Sie sehen mit ihren Augen dasselbe. Sie sind mit den Füßen denselben Weg gegangen. Sie hören mit ihren Ohren dasselbe. Aber die Stimme aus der Wolke ruft Mose in diese wundervolle Erfahrung und Nähe hinein und noch nicht Josua. Und manchmal geht es uns dann wie Josua. Wir sind Gott viel näher als viele andere Menschen. Wir sind ihm vielleicht sogar näher, als wir es jemals waren. Aber da gibt es immer noch unsere Sorgen, immer noch unsere Probleme, immer noch unsere Nöte, unsere Ablenkungen, unsere Fehler. Du bist Gott zwar nah, aber diese Herrlichkeit, die alles verschwinden lässt, sie ist noch nicht Realität in deinem Leben. Und dann gibt es Mose. Mose wird in diese Wolke hineingerufen und er tritt am 7. Tag in diese Wolke hinein und er bleibt dort 40 Tage, 40 Nächte und hat höchstwahrscheinlich dort nichts mehr gegessen. Muss sein letztes Essen unten mit den Ältesten also genießen müssen. Warum darf Mose in diese Wolke hinein? Mose, er war kein ganz besonderer Israelit. Er war nicht besser als die anderen. Er war ein Mörder. Er war ein Mörder, der seine Genossen letztendlich dann verraten hat und weggelaufen ist. Ein Mörder, der dann letztendlich eine Frau von einem anderen Volk geheiratet hat. Und er erlebt diesen besonderen Moment nicht mit Gott deshalb, weil er besser ist als Josua. Er erlebt es, weil Gott ihn dort hineingerufen hat. Er erlebt es, weil Gott es ihm zeigen will, mitten in dieser Situation. Aber auch wir können etwas sehr Ähnliches erleben, wie Mose hier erlebt hat. Mose, er darf in diese Wolke hineingehen und er darf dort verschwinden. Und mit ihm verschwindet alles dort, was er hatte, was mit ihm war. Mit ihm verschwanden dort seine Ängste und seine Sorgen, die ihn plagten. Er verschwand dort hinein in diese Wolke mit seinen Problemen, mit den Herausforderungen, denen er gegenübergestellt war, mit seinen Fehlern und mit seinen Sünden, mit all seinen unheiligen Gedanken. Alles, was mit ihm war, alles, was ihm dran war, es verschwindet mit ihm in dieser Wolke. Und in dieser Wolke geht es nur noch um Gott, um nichts anderes mehr. Mose war überhaupt nicht mehr wichtig. Mose ist keine wichtige Person in dieser Wolke. Es ist nicht mehr wichtig, was Mose freute vorher. Es ist nicht mehr wichtig, was Mose vorher glücklich gemacht hat. Es ist auch nicht mehr wichtig, was ihn vorher beschäftigt hat, geplagt hat, niedergedrückt hat. Weil in dieser Wolke dreht sich alles nur noch um Gott. Alles nur noch um die Gegenwart Gottes. Dort verschwindet alles. Alles, was an uns ist. Alles ist unwichtig, wenn wir so sehr an Gott dran sind, wenn wir so sehr in seine Nähe eintauchen können. Als Mose dann in dieser Wolke stand, verschwand er für die Menschen, die unten standen. Er verschwand für alle, die ihn vorher noch sehen konnten. Alles um Mose herum war erfüllt mit dieser Herrlichkeit Gottes. Stell dir das mal für dein Leben vor, dieses Gefühl. Du kommst so sehr in Gottes Gemeinschaft. Gott hat so eine tiefe Gemeinschaft mit dir selbst. Beim Lesen deines Wortes, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen, im Lobpreis, sodass du in dieser Gegenwart Gottes verschwinden kannst, abtauchen kannst, dort einfach sein kannst. Dort kannst du einfach sein, ohne etwas leisten zu müssen. Du musst dort nichts vollbringen, du musst dort nichts tun, du musst niemandem etwas beweisen. Du musst keine Pflichten erfüllen. Du kannst einfach nur da sein bei Gott. Du musst es niemandem mehr recht machen. Keiner fordert irgendetwas von dir. Du musst niemanden zufriedenstellen. Du musst nicht schauen, dass alle um dich herum irgendwie glücklich und zufrieden sind, weil du mitten bei Gott bist. Weil Gott komplett um dich herum ist und du ihn einfach genießen kannst. Einfach dort bei ihm sein kannst. Dinge, die dir vorher Spaß und Freude bereitet haben, sind völlig egal. Es spielt keine Rolle mehr für dich, weil du jetzt etwas hast, was dich vollständig erfüllt. Dinge, die dich vorher belastet haben und dir das Leben schwer gemacht haben, Dinge, worum du dich gesorgt hast, die spielen keine Rolle mehr. Es hat keine Relevanz mehr in der Herrlichkeit Gottes, in seiner tiefen Gemeinschaft. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Ist das nicht etwas, wonach wir uns sehnen? Was wir uns wünschen. Also ich wünsche mir sehr für mein Leben, diesen Moment, das zu erleben. Es können schnell diese Gedanken in uns aufkommen, dass wir sagen, es hört sich ja in der Theorie ganz gut an, aber wie kann ich das in meinem Leben erleben? Wie kann das in meinem Leben zu einer wirklichen Realität werden? Als ich das erste Mal diese Biografie von Robert Cleaver Chapman gelesen habe, wurde er für mich zu einem großen Vorbild in einer ganz bestimmten Sache. Er hatte die Angewohnheit, Gott in einer Weise zu erleben, die ich so bis zu diesem Moment zumindest nicht kannte. Er war ein sehr beschäftigter Mann und er hat sich um viele Anliegen der Kirche gekümmert und um der Menschen. Und er macht es aber zu seiner Gewohnheit, am Samstag den ganzen Tag in seine Werkstatt zu gehen und dort zu schreinern. Und dort durfte ihn niemand stören. Keiner hat sich je getraut, ihn an diesem Tag zu stören, weil das war seine Zeit, in der er Zeit mit Gott verbracht hatte. Er beschreibt es als eine Zeit, die die tiefste Zeit für ihn in der Woche war. Nicht die vielen Stunden, die er Tag für Tag in der Bibel gelesen hat, nicht den Gottesdienst, sondern da, wo er ganz alleine war, nur mit Gott. Und er dort arbeiten konnte und den ganzen Tag über Gott nachdenken konnte. Dort diese besondere Ruhe in Gott gefunden hat und alle Dinge um ihn herum verschwunden sind. Während er dort gearbeitet hat, konnte er den ganzen Tag diese tiefe Gemeinschaft Gottes genießen in einer ganz besonderen Form. Ich glaube, dass wir diesen Aspekt verlernt haben. Wir haben diesen Aspekt verlernt, eine besondere Gegenwart Gottes in unserem Leben spüren zu können. Wir behandeln unsere Beziehung zu Gott nämlich meistens wie einen Dienst. Ein Dienst, den wir tun müssen, damit es gut werden kann. Und dann sagen wir, oh, ich muss noch in der Bibel lesen. Oder, oh, schade, ich habe heute nicht in der Bibel gelesen. Oder ich habe die letzte Woche zu wenig gelesen, ich muss das nachholen. Oder wir sagen, ich muss noch beten oder ich muss mehr beten. Ich muss lernen, mehr zu beten, regelmäßiger zu beten. Und da gibt es immer Dinge, die wir noch tun müssen für Gott, damit wir irgendwie eine gute Beziehung zu ihm haben könnten. Aber dabei geht dieser Aspekt völlig verloren. Den Wunsch und das Verlangen zu haben, Gottes Herrlichkeit in unserem Alltag, mitten in dem, was wir tun, sehen zu können. Eine Beziehung zu Gott zu haben, in der wir einfach sein können, in der wir einfach ruhen können. Wir sind heute sehr beschäftigt. Wir sind sehr beschäftigte Menschen. Jeder Moment, der uns irgendwie in ein tiefes Nachdenken über Gott bringen könnte, wird sofort von einem Lückenfüller gefüttert. Wir holen schnell unser Smartphone raus und checken unsere Nachrichten, checken vielleicht Statusmeldungen, haben unsere ganzen Apps, worüber wir über das Leben anderer Menschen informiert werden. Dann sehen wir da Posts über Dinge, die wir nicht brauchen. Wir sehen Lebensinhalte von Menschen, die wir gar nicht wirklich kennen oder mögen, die auch nicht dem Leben entsprechen. Und schon ist die Ruhe, die wir in Gott haben könnten, verloren gegangen. Wir denken über die Dinge unseres Tages nach. Wir denken über unseren Kontostand nach, über unseren Besitz nach, über andere Menschen, aber wenig über Gott. Und wenn wir unseren Alltag füllen mit geistlichen Dingen, haben wir vielleicht die eine Predigt noch nicht mal verdaut, noch nicht mal reflektiert, uns noch nicht mal selbst hinterfragt. Schon läuft ein paar Stunden später die nächste Predigt, der nächste Podcast. Kaum haben wir ein Buch durch und haben uns noch gar nicht hinterfragt, wie wir das in unserem Leben anwenden können, kommt schon dann das nächste Buch, das uns interessiert. Ständig läuft Musik im Hintergrund, vielleicht sogar gute Musik, vielleicht sogar Lobpreismusik. Aber wir merken gar nicht, dass wir zu Snack-Christen geworden sind, die sich immer mit kleinen Snacks abgeben und sich das in ihrem Leben so aufgebaut haben, aber nie wirkliche Ruhe für Gott bekommen und in Gott bekommen. Nie wirkliche Ruhe, die wir wirklich in ihm genießen können. Und so kommen wir nicht in diesen Genuss, in den Mose hier kam, eine besondere Herrlichkeit Gottes im eigenen Leben zu bekommen. Mose, er stand da oben und hat sich 6 Tage lang das alles angeschaut. Und er ging in diese Wolke hinein und er war dort einfach. Er musste dort nichts tun. Gott definiert die Beziehung, die er zu uns haben will, nicht so, wie wir das tun. Wir tun das meistens, indem wir immer etwas tun müssen, etwas machen, etwas handeln. Aber wenn wir bei Gott sind, dann handelt Gott für uns. Er ist da und er will diese Nähe zu uns schaffen, aber wir lassen es oft nicht zu. Weil wir verlernt haben, still zu sein. Weil wir verlernt haben, im Stillen auf seine Stimme zu achten, nachzudenken, ruhig zu sein. Wir können uns heute nicht mehr so einfach in den Sessel setzen und nachdenken. Oder doch, das können wir. Aber wir können uns nicht in den Sessel setzen und über Gott nachdenken. Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht mehr in so eine tiefe Gemeinschaft hineinruft, sondern dass wir oft nicht bereit sind, uns an diesen Tisch Gottes zu setzen und ihn einfach zu genießen, diese Gemeinschaft mit ihm. Wir wollen lieber ein kurzes Gespräch an der Tür, wie mit einem Nachbarn, wo wir kurz alle Dinge klären können. Wir wollen kurz eine schnelle Lösung für unser großes Problem. Wir wollen eine kurze Antwort, damit wir schnell weiter stressen und weiter leben können. Eine Antwort, die uns reicht. Wisst ihr, Jesus, er verließ den Himmel. Er verließ diese Herrlichkeit Gottes und seine eigene und lebte ein Leben in dieser Welt. Und es gab bei weitem, und das fällt mir immer auf, wenn ich die Evangelien lese, kein Mensch, der so viel zu tun hatte wie Jesus. Keiner von uns, der hier lebt, kann so viel zu tun haben, wie Jesus zu tun hatte. Aber er war nie gestresst. Er war nie unruhig. Er war ausgeglichen. Niemand von uns hätte so viel zu tun haben können wie Jesus. Und er tat das alles. Aber dennoch hatte er diese Herrlichkeit in sich. Dennoch hat er diese Herrlichkeit mit dem Vater gesucht. Und er hatte diese Ruhe. Er hatte diese Ruhe auch in Bezug auf den Vater. Das, was uns so sehr fehlt in unserem Leben, das hatte Jesus ständig in sich. Er suchte diese Ruhe und diese Herrlichkeit. Und auf dem Berg der Verklärung wurde all das sichtbar. Durch Jesus haben wir diese Möglichkeit, in die Ruhe und in diese Herrlichkeit Gottes einzugehen. So wie Gott in sich selbst ruht. Gott kommt auf diesen Berg und er ruht dort einfach. Er ist einfach dort und er ruft Mose hinein, dass Mose auch dort einfach sein kann. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Es gab bei mir wenige Momente, in denen das so war. Aber diese Stelle wurde mir wieder neu bewusst. Das ist das, was wir brauchen. Eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Nicht immer nur an der Oberfläche. Nicht immer nur schnell, schnell und dann weiter. Sondern diese tiefe Gemeinschaft, die uns so erfüllt, dass alles um uns herum schwindet. Dass unsere Sorgen schwinden. Unsere Nöte. Unsere Unzufriedenheit. Wenn wir unglücklich sind. Dass wir dort erfüllt werden mit all diesen Dingen, die Gott uns geben will. Aber oft können wir sie nur in dieser Ruhe empfangen. Ich möchte diese Predigt gern abschließen mit dieser Einladung in diese Ruhe, die uns im Hebräerbrief sichtbar gemacht wird. Hebräer Kapitel 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Das wünsche ich dir und mir, dass wir es immer wieder neu lernen, in diese besondere Gegenwart, in diese besondere Nähe Gottes zu kommen, indem wir in ihm selbst zur Ruhe kommen und ausgefüllt werden von seiner Herrlichkeit und Gegenwart. Amen.